Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Sieht, dann ist natürlich klar, dass man das unheimlich schwer in ein sehr schmales, kleines Format hinein. Herangetragen habt und was dann daraus geworden ist?
Ja, also es gibt in der gegenwärtigen Lyrikszene einige Anthologien, die für viel Aufsehen gesorgt haben, und das Anthologieformat ist durchaus relativ beliebt. Und dann gibt es eine zweite Sache, die dazu geführt hat, dass wir letztendlich das Projekt in Angriff genommen haben, nämlich dass im Feuilleton zum Beispiel meistens die Literaturinstitute mit Prosa gleichgesetzt werden. Es ist da häufig die Rede davon, dass viele Leute in Prosa ziemlich ähnlich schreiben, nachdem sie ihre 3 Jahre in Leipzig am Literaturinstitut gewesen sind. Wir hatten aber einen ganz anderen Eindruck. In unserem Jahrgang zumindest hat sich eine sehr starke Lyrik-Community, könnte man sagen, herausgebildet. Und wir wollten da ein Gegengewicht setzen und haben uns entschieden, dass wir das nicht nur mit Leipzig machen wollen, sondern gleich alle Literaturinstitute mit ins Boot
holen.
Das
ist jetzt mein Part. Ich kam dann auf die Idee zu sagen...
Ach so, ich dachte, es war meine Idee.
Nein, das war deine Idee. Okay, dann war es Alexander Kappes Idee, der sagte dann, ist zwar schön, wenn es nur Leipziger sind, es wäre aber noch schöner, wenn wir hier alle Literaturinstitute einmal zusammenführen, sonst wäre vielleicht die Konkurrenz zur Tippgemeinschaft auch zu groß, weil das ja nun auch eine Anthologie des DLL ist und dann hätten wir sozusagen 2 Anthologien. Aber was du jetzt gesagt hast, fällt mir jetzt erst auf, wo du es sagst, dass die Tippgemeinschaft wirklich sehr prosalastig ist. Man kann es jetzt positiv und negativ sehen. Aber... es wäre jetzt die Frage, ob es gut gewesen wäre, jetzt dazu eine parallele Anthologie zu schaffen. Da das, dieses Konkurrenzsituation sind wir entgangen, indem wir sozusagen jetzt alle Literaturinstitute, so gut es jetzt erstmal ging, einbezogen haben. Genau. Und das war Alexander Kappes Idee.
Nein, das haben wir uns zusammen überlegt. Also ich wollte nur meinen Namen drauf labeln.
Ja. Okay. Ja. Wir wollen natürlich zu der Lyrik kommen. Ich habe aber noch eine Frage bezogen auf euch als Herausgeberinnen. Ich habe selten mit 6 Herausgebern und Herausgeberinnen zusammengearbeitet. Das hat sehr viel Freude gemacht. Es war basisdemokratisch. Die Wege waren aber auch immer etwas lang. Wie war das für euch, der Entscheidungsprozess? Habt ihr die Aufgaben aufgeteilt oder wie kam es, dass ihr dann sagtet, ja, wir machen das so, wir machten das so? Ich kann mich ein bisschen beim Cover erinnern, dass es sehr oft hin und her ging und jeder Herausgeber, jede Herausgeberin hatte dann ein bisschen andere Vorstellungen. Es war ja auch immer auch ein interessanter, aber auch ein langer Prozess bei 6 Herausgebern, sich zu entscheiden. Auch bei der Auswahl der Lyrik, denke ich.
Ja, es wurde zum einen auch noch zusätzlich dadurch erschwert, dass eben Alexander und ich beide in Berlin leben und die anderen 4 HerausgeberInnen in Leipzig, sodass wir ziemlich viele Skype-Gespräche geführt haben und sehr viele E-Mails hin und her geschrieben haben. Wir konnten zum Teil ein bisschen die Zuständigkeiten aufteilen, also zum Beispiel was Lesungsorganisationen betrifft oder diejenigen, die sich eben eher mit zum Beispiel Anträgen auseinandergesetzt haben. Zum Beispiel bei der Auswahl der Gedichte mussten wir aber natürlich uns ganz lange alle immer wieder zusammen hinsetzen und haben uns zum Teil dazu getroffen und lange diskutiert oder über Skype auch sehr, sehr viel diskutiert. Wir hatten vorher eine sehr ausführliche Tabelle, in die jeder schon Meinungen und Gedanken zu den einzelnen Texten geschrieben hatte. Genau. Und so.
Und ich finde es ja auch schön in der Auswahl, dass ihr eine bewusste Auswahl getroffen habt. Es gibt ja auch entsprechende Kapitel, die auch entsprechend benannt sind. Das finde ich alles auch sehr schön. Aber ich glaube, wir kommen jetzt auch zur Lyrik, dass ich es an euch übergebe und wir auch die Autorinnen vorstellen. Ne? Okay.
Gerne. Von der Reihenfolge her wird es so sein, dass zuerst Sebastian Weihrauch liest und danach Sandra Burkhardt. Ja. Und die Bücher ansonsten hier vorne sind, kann man die hier auch kaufen?
Ja, kann man kaufen, ja.
Okay, ansonsten ist der Poetenladen um die Ecke. Das Fantastische und das Absurde, das Surreale und das Groteske sind sicherlich wesensverwandt. Sie eint die Grundannahme, dass die Welt nicht an den Grenzen des Sichtbaren endet. Genau an dieser Grenze operiert Sebastian Weihrauch, wenn er uns beibringt, was man beispielsweise so alles auf dem Kopf haben kann, wenn man Bach-Kantaten spielt. Diesen Gedichten, die vielleicht nur vorgeben, von zentralen Themen wie Kindheit oder Liebe zu reden, gelingt es, das Verborgene im Alltäglichen zu erkennen. Zebras werden ihre Streifen wegen übersehen, Schneekamele korrespondieren mit Spielzeugsoldaten. Und wahrscheinlich spielt es keine Rolle, ob man den Minuskavalier gibt oder wie am Ende des letzten Tages nur noch ein stilles Kind mit Ohren aus Blumenkohl sind. Viel Freude mit den Gedichten von Sebastian Weihrauch.
Okay, ist das, hört man mich so? Ist das gut? Ja. Noch etwas näher? Ja? Okay. Es ist ja hier ein bisschen von der Grundlautstärke etwas lauter, deswegen. Genau, also ich werde zuerst einige von den Kindheitsgedichten vorlesen und falls dann noch Zeit ist, lese ich noch ein Gedicht vielleicht über zwei Maler vor, das auch in der Anthologie auftaucht. Also ich fange an mit den Kindheitsgedichten. Kantate. Dein Gewissen hat noch nichts von sich gewusst, wenn du mit einem Tintenfisch auf dem Kopf Bach-Kantaten spielen kannst oder Auradackel beerdigen mit Luft. Advent. Der Plastik-Jeep spielt Jeep. Mutter flötet Kinderlieder und stopft Gänsebäuche mit Kalenderblättern. Schneekamele strecken die Hälse zum Fenster hinein. Behutsamer als Wachs winkt Vater, ein Spielzeugsoldat. Das nächste Gedicht, das ich vorlese, ist dann auch in der Anthologie vertreten, um nochmal darauf hinzuweisen. Die Zähmung eines Magritte-Zebras. Auf dem begrenzten Feld des Aktuellen verehrte ich schon früh mehrere theoretische Freundinnen. Diese Beziehungen liefen synchron. Wir rechneten mit infinitesimalen Zahlen, skizzierten wilde Tiger, mimten Homer und Bouvier und probten lebenslose Lückenläufe in Ausfallschritten. Hinter dem Schulhofsgitter stand ein Magritte-Zebra, das man seiner Streifen wegen übersah. Ich selbst gab den Minuskavalier. Aus vielen machte ich eine und aus einer keine. Fest umschlossen halte ich seither diese Menge. Die nächsten beiden der Kindheitsgedichte gehören zusammen und die haben den Obertitel In jedem möglichen Garten. Und das ist auch der Titel des ersten dieser Gedichte. In jedem möglichen Garten. Wir waren Teil der Landschaft. Du warst mit uns, warst die Böe, die uns folgte, über Kornblumenfelder in Flugzeugwracks unter einer messinggelben Sonne. Wir sahen nicht zurück. Wir kannten dein Versteck. Wir waren Teil der Landschaft. Du spieltest mit dem Wind in jedem möglichen Garten, wo alles sang, knirschte oder knisterte, wo wir den Sand noch berühren wollten, wenn wir von ihm sprachen. Wir waren Teil der Landschaft, bis wir die Asseln, die Nägel im Keller entdeckten, für die es fortan Nummern gab, wie für unsere Berührungen am Fluss. Wir schichteten sie zu Haufen auf und begruben dich darunter im Spiel, das noch keines war. Das ist jetzt das zweite, das dazugehört. Ein Kind.
Wir waren auf der Flucht. Vor uns, den einzigen, die uns folgen konnten. Bis auf den Hügel zu den Ladekränen. Es waren drei wie wir, verrostet und von Löwenzähnen gesäumt. Wir achteten die Gesetze dieses Gartens, alles unterschiedslos zu wissen. Und die Namen verflogen sich im Wind und saßen nicht in den Blüten. Wir fraßen sie und fraßen auch das Gras. Der Sand knirschte in deinem Mund, der ein Uhrwerk war. Wir brachen den Lerchen die Eier auf, aus denen Federn flogen. Wir waren viele, eine Armee, unwegsam das Gelände, grobkörnig und mit Moos beflockt. Wir fielen übereinander und übereinander her. Wir waren die einzigen Tiere unter Hunden, Tigern und Fasanen, die so unvergesslich waren. Wir waren am Ende des letzten Tages nur noch ein stilles Kind mit Ohren wie aus Blumenkohl. Wir waren nur noch eines der Kinder in jedem möglichen Garten. Ich denke, es sollte noch Zeit sein, dass ich ein längeres vorlese. Also es ist jetzt keine drei Seiten lang, sondern gut. Dann lese ich nämlich noch das andere aus der Anthologie. Das ist kein Kindheitsgedicht, sondern es handelt von den beiden Leipziger Malern Wolfgang Mattheuer und Ursula Mattheuer Neustädt. Und es bezieht sich auch auf ein Bild von Wolfgang Mattheuer. Das muss man aber nicht unbedingt kennen, um dem Gedicht zuhören zu können. Und ein bisschen zur Erklärung, es geht da ein bisschen um die Geschichte der Künstler, der bildenden Kunst in der DDR und vielleicht auch um die beiden Maler und ihre Beziehung, aber auch eben ein bisschen um ihre Bilder. Also das vermischt sich alles ein bisschen miteinander. Und es heißt eben wie ein Bild von Wolfgang Mattheuer. Der Himmel reißt auf. Du hast gesagt, dieses Land war von Anfang an zum Schrumpfen bestimmt. So lange schon sind wir unterwegs in diesen mit kleinen Gegenständen angefüllten Ländern. Sind das auf der Kuppe des Hügels dort noch Häuser oder schon Grabsteine? Vor Friedrichs Seelandschaft hast du gesagt, dass man hinüber möchte und dass man es nicht kann, denn da wäre dieser Anspruch, den das Herz macht, und dieser Abbruch, dem einen die Natur tut. Wer findet uns jetzt auf dieser Nachtfahrt durch ein Staubland? Ob es bald regnet? Es ist ein einzelner Schnitt in der Himmelszone. Das hast du gesagt. Nichts könne trauriger und unbehaglicher sein als diese Stellung in der Welt, als dieser einzige Lebensfunke im weiten Reiche des Todes, dieser einsame Mittelpunkt im einsamen Kreis. Und würdest du diese Landschaft nun in ihrer eigenen Kreide malen können, wie laut wäre dann das Heulen der Füchse und Wölfe davor und darinnen? Du hast dir schon früher bei den Erzählungen von diesen Dingen vorgenommen, die Reise zu ihnen zu machen. Ich kenne dich. Du machst alles kleiner, als es in Wirklichkeit ist. Der Wind weht aus Südwest und ich schreibe in meine Witterungsbücher. Der Riss und dahinter der Himmel. Ein Schnitt durch das geschlossene Augenlid hindurch. Ein Axthieb, seitlich, beiläufig und tief genug, dass die ganze Welt stürzt. Das hast du gesagt. Vergiss die Quadratmeilen märkischen Sands. Die Nacht hängt über Hügeln und Tälern. Unser Weg ist ein einziges Grauen. Nur verrätst du mir bitte, warum eigentlich dieses ganze Gold im Rahmen einer sterbenden Welt?
Vielen Dank, Sebastian Weihrauch. Wir kommen jetzt zu den Gedichten von Sandra Burkhardt. Sandra Burkhardt liest für uns aus Gedichten, die aus einer Aneignung des Dichters Petrarca hervorgehen, Das ist einer jener sehr alten, sehr schweren Dichter, die sich zunutze oder auf die Fahne zu schreiben, eigentlich für junge Dichterlehrlinge unserer Zeit meistens nicht in Frage kommen würde. Doch diese Texte beweisen ein gutes Gegenstück. Angesichts der Gedichte war nicht nur ich, und ich zitiere die Texte, voller Staunen, so wie jeder andere, der je ein unglaubliches Ding sah. Wir finden hier eine ideenreiche Verdichtung, Überdichtung, Entdichtung, vielleicht sogar eine Gegendichtung. Was hier spricht, das okkupiert Petrarchas Welt ganz und gar. Die lyrischen neuen Bewohner dieser Dichtungswelt sind jedoch nicht allein gekommen. Sander Burkhardt bringt auch neue Wesen mit in diese Welt, die teilweise nur mit Buchstaben gekennzeichnet werden, sich verwundert die Augen reiben und umschauen. Die Gedichte sind, und das lässt nun tatsächlich staunen, auf solch eine Weise komponiert worden, dass es fast scheint, als hätte Petrarca nur einen Schritt selbst weitermachen müssen und er hätte, Zitat, eine Presse für das Herbarium geholt. Hätte sich der Natur zugewandt, doch hätte, Zitat, ihre schwammigen Argumente nicht mehr hören können. Diese Dichtung installiert in der vorgefundenen Welt eine Erkenntnismaschine, die, wie wir sehen werden, zu allem bereit ist. Amor erkennt, dass alle seine Spinnen sterben werden und es nun gilt, rückwärts zu dem zu gehen, was brennt. Viel Freude mit den Gedichten von Sander Burkhardt.
Danke, Alex. Hört in ausgestreuten Reimen den Klang dieser Seufzer, mit denen ich mein Herz nährte. Francesco Petrarca. Es gibt Tiere auf der Welt, die sich unterscheiden im Hinblick zum Licht, und es geht um den Umgang damit. Ich nenne drei Typen. Typ A, der sich, wenn die Sonne ihn trifft, stets verteidigt, bis der Widerstand sich wandelt zum ständigen Kampf. Typ B, den zu großes Licht beleidigt, der nicht berührt sein will und nie herauskommt, außer zum Abend hin. Zuletzt Typ C, der wie Typ A dem Licht entgegentritt, doch sich dabei weit aufspannt in dem irren Wunsch, am Feuer sich über sein Leuchten zu freuen. All diese Tiere kennen keine Sonnencreme. Was also sagt dies über mich und andere Menschen aus? Mein Standpunkt liegt irgendwo bei C, kehrt sich nach innen. Mit schlaffem Lasso in der Hand bin ich nicht stark genug, das Licht zu erwarten, und ich habe meinen Sonnenschirm zu Hause liegen gelassen. Mit geschlossenen Augen also entwickle ich folgenden Trick. Man muss ganz einfach rückwärts zu dem gehen, was brennt. Glorreiche Kolonnaden, unter die sich unsere Hoffnung legt, und so viele Säulen, die sie tragen und sich nicht krümmen vor Sturm, Wut und anderen Schwellen. Hier gibt es keine Paläste, keine Theater und Lottchen, im scharfen Lorbeer aber eine Tanne, eine Bohne, eine Pinie und ein schöner Berg daneben, von dem man dichtend hinuntergeht und der selbst die Kolonnaden stützt. Wir, Liebesgedanken tragend, gehen ganz süß im Schatten und sind traurig, aber so viel schöne Sonne zwischen den Stämmen, trotz dir, der du dich von uns abwendest. Da sind Amor und ich ja voller Staunen, so wie jeder andere, der je ein unglaubliches Ding sah. Beispielsweise, wie die Sonne nur sich selbst gleicht und keiner anderen. Welch Wunder ist dies, wenn zwischen den Kräutern quasi eine Blume sitzt und unter all den Knospen den Kandidaten mit dem reinsten Verstand wählt. Und welches jenes, wenn sie mit schlohweißen Busen einen grünen Büschelblatt drückt und mit Männern diskutiert, die natürlich Kleidung tragen. Aber immerhin, sie diskutiert. Was für eine Süße es ist, in der reifen Jahreszeit eine Suche nachher aufzunehmen und verliebt einen Kreis ins Gras zu weben. So wie die ruhigen Kirschen im Baum flimmern meine zwei vertrauten Sterne, und es gibt kein anderes Licht, das sich jetzt auf mich richtet und mich entstellt. Man empfiehlt, mit anderen Augen zu lieben. Stell mich in eine Balustrade wie ein Exponat, du Freigeist. Stell dich daneben. Ich genieße deine Gesellschaft und stelle doch Anforderungen. Sie lauten, stell mich zwischen Kräutern und Blumen der Nordhalbkugel auf, dort, wo ich einen Kuss gewinnen kann. Mach die Heizung an und stell mich neben diese Leichtigkeit oder dorthin, wo jemand diese Leichtigkeit berechnet. Stell mich auf menschliches Schicksal oder noch besser, stell mich in den süßen, stillen Wind, stell mich zu Flora und Fauna. Stell mich in der Nacht, stell mich lang, stell mich kurz. Ich genieße einen guten Ruf und du? Organisiere dir eine eingetragene Mitgliedschaft, nur stell dich neben mich, danach nehme ich mit ins Bistro und ich bestelle, was ich will und du, was du. Vor einer dunklen, stürmischen Meereswelle flüchte ich, müdes Nüsschen wie nie, nicht so sehr, wie ich flüchte vor Waldbrand und Tornado, wohin es mich drängt, wenn ich flüchte, wie ich sehe. Wer verbirgt sich hier? Kein menschliches Gesicht, je göttliches Licht so übertraf wie der meine, dies Schimmern des schönen, süßen Reigens von Schwarz und Weiß, in dem selbst Amor seine Strahlen vergoldet und zuspitzt. Noch nicht blind, aber ererbt mein Sehen, nehme ich den Pharao ins Visier. Nackt, so viel Scham wie Laken, ein Jüngling mit Flügeln, Gorgonzola mit Knoblauch, nicht gemalt, sondern wirklich. Sodann, wer verbirgt es mir, zeigt mir dies, dass ich Stück für Stück aus seinen Augen lese, wie viel ich von Liebe spreche und wie viel schreibe. Sanfte Aura schwingt um die Sonne und erklärt Amor, dass alle seine Spinnen sterben werden. Der Arme, der mit traurigen Augen eine Haarpracht webt und dergleichen, die Haare selbst zu Kronen knotet und mit anderen Armen und mickrigen Geistchen verbindet. Ich habe kein Blut in diesem Faden, keine Musik in den Knochen. Ich spüre mich nicht rütteln, obwohl ich mich nicht zusammenreiße. Immer wieder wiege ich mich ins Gleichgewicht, das hält. Zu sehen, dass ich dieses Licht befragen könnte, ist nicht gerade ein Geistesblitz. Es hilft mir nicht. Ich will nicht nochmal wiederholen müssen, dass ich das selbst verstehend nicht kann. Aber von deiner Funze ist sogar mein Verstand beleidigt, oh ja, auch ganz bedrückt und müde, Süße. Nur gut, dass die Blumen glücklich und schön geboren werden und die Kräuter häufig aus gutem Hause stammen. Ich hole meine Presse fürs Herbarium. Strand. Sie hörten ihre Worte und spürten ihren schönen Fuß, der einen Abdruck hinterließ. Ich schwöre, ich bin ohne Neid. Wie ich sie alle anspreche, bleiche Veilchen, unverblümte Wiesen, schlichte Bäumchen, scheue Wäldchen und all sie grünen Wedel, sie nennen mich also einen artigen Liebhaber. Sie können mit meinen hohen und edlen Wutausbrüchen rechnen. Vergessen Sie nicht, dass die Sonne Sie erst macht mit ihren Strahlen. O liebliche Landschaft, die Sie Ihr schönes Gesicht und Ihre Augen im klaren Fluss baden und Ihre Qualität doch vom lebenden Licht nehmen. Ich kann Ihre schwammigen Argumente nicht mehr hören. Mir liegen teure und ehrlichere Akten über Sie vor. Da ist keine Buße in ihnen, Klippe, und ich verspreche, ich werde sie von nun an nie mehr ansehen. Wo liegt dieser Teil des Himmels, in dem die Idee stets auch Beispiel war? Sieh dies lesende Gesicht, dem wir uns jetzt zuwenden. Ist seine Schönheit immer Abbild? Sieht er sich selbst im Gedicht? Welche Nymphe in quälenden Wäldern je welch Göttin, die ihr Haar so fein im Lüftchen zerfließen ließ? Was ist sein Kern? Wie viel Aura liegt darin? Die Antworten liegen auf der Hand. Vergeblich betrachtet die göttliche Schönheit, wer die eigenen Augen nicht sah, wie lieblich sie in den Höhen sich nach allem anderen wenden. Wie süß, seufzt das Gesicht. nicht weiß, wie er heilt und wie er schlachtet, sage ich, wer nicht weiß, wie süß die Idee eines Seufzers klingt und wie süß die der Sprache und wie süß die des Lachens. Woraus sich so ein Po nicht alles zusammensetzt, du Knackiger. Gut, gerne kannst du meine Rinde wegschwemmen mit deinen gewaltigen und schnellen Wellen, doch mein Geist steckt innerhalb deiner Besitztümer und unverändert liegst du auf mir auf. Wer ist hier wessen Anhöhe? Doch geradeaus winden sich unsere zweier Wünsche in dieselbe Richtung zur goldenen Verzierung und wir bemühen alles, dein Wasser, den Wind, Segel und Ruder. Bei etwas, das aus mindestens zwei Teilen besteht, ist immer eines das Gefäß. Das schönere Licht verlässt das hässlichere. Das ist der höchste hohe Strom und ich sehe schon, ich bin der König anderer Gesäße. Du gehst weg mit meinem Sterblichen auf dem Horn, umwickelt von dem etwas anderen Umschlag, ein lieblicher Anzug, und kehrst in dein gemütliches Wohnzimmer zurück. Ich sänge aufs Neue von Amor und seinen hochroten Rosinen inmitten des Schnees, die zu Marmor werden lassen, wer zu oft hinzieht, so dass ich selbst dieser erbarmungslose Gott zu so einigen Seufzern gezwungen sähe. Ich sehe ihn sich häufig umkleiden, seine Augen säen sich nässend im Spiegel. Wir würden gehen auf so bedauerlichen Wegen, wie sie nur die Schuhsohlen der Märtyrer ablaufen, und das wäre ein Irrtum. Am Ende komme eine Stelle mit Ausblick. Es wäre traurig. Ja, ich habe mich davon wegbewegt allein und heute kann ich in meinem kurzen Leben alle Dinge bemitleiden, statt nur die Hälfte. Auch das ist eine Leistung. Dankeschön.
Ja, ganz, ganz herzlichen Dank an unsere Autoren, an Sandra Burkhardt und Sebastian Weihrauch. Ich danke euch für eure schöne Moderation. Ich wünsche euch noch einen schönen Restnachmittag und alles Gute. Danke für euer Kommen. Tschüss. Danke.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.